Ja, wir haben heute noch ein Stück vor uns in den Sprüchen. Übrigens soll ich liebe Grüße ausrichten von Reinhard Knie. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, der war mal vor 3, 4, 5 Jahren, ich weiß nicht mehr wann, war der mal hier mit seiner Frau. Und ich habe gestern gerade telefoniert mit ihm und da habe ich gesagt, ja, dann richte liebe Grüße aus. Ich möchte noch erinnern, die Bücher hinten über Ehe und über das Heil habe ich mitgebracht. Und ich glaube, noch ein paar andere noch liegen hinten auf. Ich finde das Buch über das Heil von Herbert Janssen eine sehr, sehr gute Zusammenstellung über die ganzen Themen des Heils. Vor allem, was mir so gefällt, ist, es ist eine Sammlung von Bibelstellen. Das ist ja die Art von Herbert Janssen, eine Stelle nach der anderen. Aber das ist sehr, sehr angenehm. Da geht es um der Heilsvorgang als Rechtfertigung, als Heiligung, als Erneuerung, als Sohnesstellung, als Vereinigung des Menschen mit Gott und als Erwählung. Und dann noch Heilsgeschichte, persönliche Heilsgeschichte und die große Heilsgeschichte und dann zum Schluss über Heilsgewissheit. Also sehr schön zusammengestimmt. So. Dann habe ich euch hier jetzt die Gliederung für Kapitel 8 und 9 gegeben. Die haben wir vor uns. Muss ich mal gerade meine Zettel alle zusammenkriegen. Wir sind in Kapitel 7 am Ende gekommen gestern. Und wir kommen jetzt zu der Schlussrede oder eine Doppelrede eigentlich, die Schlussrede, wobei die Weisheit wieder zu Wort kommt. Also eine bildhaft spricht die Frau Weisheit von sich, ja. Und dann in Kapitel 9 noch einmal die Frau Weisheit und die Frau Dummheit oder Torheit. Da kommen beide zu Wort. Das ist ja ganz typisch in der Poesie, dass man also Begriffe personifiziert und dann spricht die Weisheit. Die Weisheit kann ja nicht sprechen, aber ein weiser Mensch kann sprechen, ja. Oder Gott, der Weise, kann sprechen. Aber die Weisheit an sich ist ja keine Person. Aber hier spricht sie als eine Frau und sie lädt ein, zu sich zu kommen und von ihr zu lernen. Eine Frau deshalb, weil das Wort einfach feminin ist. Das Wort Weisheit im Deutschen wie im Hebräischen ist weiblich. Deshalb Frau. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Mal schauen. Ich würde gerne noch bis ins Kapitel 10 hinein, um euch noch ein bisschen so einen Stein ins Rollen zu bringen für Kapitel 10, dass ihr dann weiterliest. Kapitel 8, Vers 1. Ruft nicht die Weisheit, erhebt nicht die Einsicht ihre Stimme. Oben auf den Höhen am Weg, da wo die Pfade sich kreuzen, steht sie. Neben den Toren, am Zugang zur Stadt, am Eingang der Pforten ruft sie laut. Also hier spricht immer noch der Vater, und der Vater sagt, dass die Weisheit ruft. Ja. Der Vater spricht zum Sohn, und jetzt, Vers 4, jetzt kommt die Weisheit zu Wort, ab Vers 4. Euch rufe ich zu, Männer, meine Stimme ergeht an die Söhne Adams. Übrigens, wenn hier Männer angesprochen sind, dann ist es ganz üblich, in der Gesellschaft werden die Männer offiziell erwähnt, was nicht heißt, dass die Frauen auch nicht zuhören sollten. Ja? Die Frauen, das ist auch, Paulus sagt Brüder, oder wenn er sagt, er schreibt Brüder, liebe Brüder, das sind aber auch die Schwestern, die zuhören sollen. Ja? Es geht hier einfach darum, dass die Männer die Hauptverantwortung haben, deshalb werden sie angesprochen. Oben auf den Höhen, also ja, ganz auf den wichtigsten Plätzen, auf den wichtigsten Straßenkreuzungen, dort, wo die Leute zusammenkommen, dort ruft sie laut. Euch rufe ich zu, Männer, meine Stimme ergeht an die Söhne Adams. Einfältige, lernt Klugheit. Toren, lernt Verstand. Wir erinnern uns, in Kapitel 1 hat die Weisheit ja auch schon gesprochen und da hat sie drei Gruppen angesprochen. Da waren die Spötter, die Toren und die Einfältigen. Jetzt sind die Spötter schon ausgeschlossen. Die wendet sie sich gar nicht mehr. Jetzt sind nur noch die Toren und die Einfältigen. Die Einfältigen, also die halt nichts wissen und es ist, sie sind tollpatschig, einfältig, sie wissen eigentlich nicht, was richtig ist, aber sie haben sich noch nicht wirklich entschieden, ja, welchen Weg sie gehen. Die werden hier angesprochen. Die Toren, die Törichten, die wissen alles besser, die sagen, wir haben Weisheit, oder? Wir wissen es schon. Aber selbst die, an die richtet sie sich auch noch. An die Spötter hat sie nichts mehr zu sagen. Und dann in Vers 6 beginnt dann, hier, ich habe die Gliederung hier, das Rufen der Weisheit, Vers 1 bis 5, der Wert der Weisheit, jetzt beginnt sie über den Wert der Weisheit zu sprechen. Hört, denn Vortreffliches rede ich. Das Auftun meiner Lippen wird Geradheit sein. Denn mein Gaumen kündet Wahrheit. Mein Gaumen, das haben wir schon gelernt gestern, ein Teil vom Mund steht für das Ganze, oder? Gaumen ist ja nur, wir reden ja nicht mit dem Gaumen, eigentlich die Zunge, oder? Und die Lippen. Aber Gaumen steht für alle Sprechwerkzeuge, ja? Pars pro toto, ein Teil steht für das Ganze. Das ist oft so in der Poesie. Mein Gaumen kündet Wahrheit. Ehrfurchtslosigkeit ist meinen Lippen ein Gräuel. In Gerechtigkeit sind alle Worte meines Mundes. Nichts Verkehrtes und Krummes ist in ihnen. Sie alle sind klar für den Verständigen und gerade für die zur Erkenntnis gelangten. Also, die Weisheit spricht Edles, Vortreffliches. Die Weisheit spricht zweitens Gerades, keine krummen Sachen, ganz klare, gerade Linie. Geradheit hat nichts zu, also nichts mit Unlauterkeit und so Sachen, die man nicht sagen darf oder so. Nein, sie ist ganz gerade. Die ist, dann heißt es Wahrheit, sie kündet Wahrheit. Und das nächste ist, in Gerechtigkeit sind ihre Worte, das heißt, sie entsprechen dem Maßstab des Gesetzes, beziehungsweise dem Maßstab Gottes, nichts Verkehrtes und Krummes. Und dann zum Schluss, klar, sie sind, die Worte der Weisheit sind klar. Das ist das Schöne zu wissen, oder? In der Bibel, die Worte Gottes sind klar. Die Worte der Weisen haben sie ja von Gott. Die Weisen unterweisen ihre Söhne. Und der Weise hat seine Weisheit von Gott. Haben wir schon gelernt gestern. Salomo bekommt die Weisheit von Gott. Und wir bekommen letztlich die Weisheit von Gott. Die Quelle der Weisheit ist Gott selber. Und Gott, wenn wir es mit Gottes Reden zu tun haben, das ist Weise. Und es ist klar. Und es ist Wahrheit, es ist Geradheit, es ist Gerechtigkeit. Es entspricht dem, wie Gott ist. Gott sagt nicht was anderes, Gott sagt nicht zu uns etwas, was er selber nicht tut oder nicht ist. Ja, wenn er sagt, seid wahr, dann ist er auch wahr. Ja, seid treu, er ist auch treu. Also er lebt selber das, was er von den anderen möchte. Und seine Worte sind klar und gerade. Die Bibel ist klar und gerade. Klar und verständlich. Jetzt sagen manche, ja, aber manche Sachen sind schwierig. Die schwierigen Sachen sind deshalb manchmal schwierig, weil es die Übersetzung schwierig macht. Oder weil wir einen gewissen Gedankengang einfach noch nicht verstanden haben. Aber grundsätzlich ist die Bibel klar. Wer anfängt, die Bibel zu lesen, wird merken, dass er ohne irgendeinen Lehrer wahrscheinlich mehr als 95% sowieso versteht, was da steht. Einige Sachen sind deshalb für uns unklar, weil wir die Zeit nicht wissen oder weil wir uns nicht gewohnt sind, die Poesie im Alten Testament. Da muss man dann einige Sachen erklären, aber grundsätzlich ist die Bibel klar. Manche Begriffe sind vielleicht unglücklich übersetzt, dann sucht man ein Wörterbuch oder eine andere Bibelübersetzung und dann merkt man, es ist klarer. Es ist klar, es ist doch klar. Also für den, der ursprünglich die Bibel gelesen hat, war die Bibel klar. Und wir haben nur eine Überbrückung von 2000 Jahre. Wir müssen uns ein bisschen dran gewöhnen. Oder manchmal 3000 Jahre, oder wie die Zeit Davids liegt 3000 Jahre zurück. Zeit Salomos auch. Das haben wir eine gewisse Überbrückung. Aber je mehr wir lesen, desto einfacher fällt es uns, weil wir mehr und mehr das verstehen. Die Zeit von damals, wie man sich ausdrückte damals. Und manche Begriffe, wie zum Beispiel Gnade. Was ist eigentlich Gnade? Man verwendet das heute nicht im gleichen Sinn wie in der Bibel. Aber man kommt drauf, weil das so oft von Gnade die Rede ist, dann merkt man, wie das Wort verwendet wird. Das heißt also, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel ist an und für sich klar und wir können wahrscheinlich das meiste der Bibel sowieso verstehen. Und je mehr wir lesen, desto mehr verstehen wir. Und wenn wir mehrere gute Übersetzungen haben, können wir die vergleichen. Dann haben wir auch diese Hürde überwunden. Wir haben heute sehr gute Übersetzungen im Deutschen. Können wir also vergleichen und merken, Gottes Wort ist klar. Es ist nicht so, dass man sagen müsste, wir sind angewiesen auf irgendwelche Lehrer, die uns sagen, was wir glauben sollen. Wir sind angewiesen auf die Schrift. Und wir müssen wieder mutig sein, in die Schrift hineinzugehen. Wir sollen nicht in Form von Meinungen denken, ja, der meint so und der meint so. Nein, wir denken in Form von Bibeln. Und wenn wir viel in der Bibel lesen, werden wir auch ausgewogen. Manchmal ist es so, dass uns eine Seite ein bisschen wichtig geworden ist und die andere tun wir unterbetonen. Und dann lesen wir weiter und wir werden die Sachen wieder ins Gleichgewicht gebracht. So werden wir ausgewogen, wenn wir die ganze Bibel lesen. Und wenn wir auch lernen, aha, es gibt einen Unterschied zwischen Altes Testament und Neues Testament. Ja klar, mit der Zeit kommen wir drauf, ein Prozess, ja. Wir sind nicht mehr unter Mose, wir sind unter Christus und wir stehen unter der Gnade. Das verstehen wir dann, wenn wir Galaterbrief lesen zum Beispiel. Und so ist die Weisheit und die Worte der Weisheit sind klar für den Verständigen, für den, der verstehen will, weil er bereit ist, sich lehren zu lassen. Der Verständige ist der, der bereit ist, sich belehren zu lassen. Gerade für die zur Erkenntnis Gelangten. Man hat sich eröffnet, man hat Sachen aufgenommen von Gott, man hat gelernt, man ist ein Stück weiser geworden. Und wenn man ein bisschen weiser geworden ist, dann liebt man die Weisheit. Ein Weiser hat Gefallen an der Weisheit und er wird weiterhin dazulernen. Der Törichte, der sagt, weiß ich schon alles und lässt sich nicht belehren. Bleibt stur in seinem Denken. Ja, so ist meine Meinung und fertig. Ja. Er lässt sich gar nicht belehren von der Schrift her, von der Weisheit. Ja. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, beides hat Jahwe gemacht, steht im Sprüche 20, Vers 12. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge. Man hat Gott gebeten, Herr, öffne mir die Augen, öffne mir die Ohren, dass ich richtig verstehe. Und Gott tut das. Gott öffnet den Sünder die Augen, wenn er ihn bittet. Durch die Stimme der Weisheit, durch das Wort der Weisheit, durch das Evangelium. Glauben kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Es geht immer wieder auf das Gleiche zurück. Und dann fängt man an, die Weisheit zu schätzen. Vers 10. Nehmt hin meine Zucht und nicht Silber. Erkenntnis lieber als erlesenes Gold. Also Zucht und Erkenntnis soll man hinnehmen. Es ist besser als Gold und Silber. Besser als Korallen, Vers 11. Denn Weisheit ist besser als Korallen. Perlen, Kleinode. Besser als Korallen und keine Kleinode kommen ihr gleich. Also die Weisheit ist von höchstem Wert. Vers 12 bis 16, das nächste. Die Qualität der Weisheit. Weisheit wohnt bei der wahren Klugheit. Es heißt hier in Vers 12, ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit. Und zwar bei der richtigen Klugheit. Es gibt auch eine weltliche Klugheit. Es gibt auch eine listige Klugheit. Ja? List und Täuschung und Trug. Cleverness, Weltweisheit. Aber hier ist es die göttliche Klugheit. Die wahre Klugheit. Ich, Weisheit, wohne bei der wahren Klugheit. Ich verfüge über Kenntnis kluger Erwägungen. Weisheit lehrt uns erkennen, welche Gedankengänge gut sind, klug sind und welche zu einem richtigen Ziel führen und welche zum falschen. Weisheit erwägt. Ich verfüge über Kenntnis kluger Erwägungen. Erwägungen sind Gedankengänge. Das heißt, man denkt nach und dann handelt man. Die Weisheit, die handelt nicht vorschnell. Die handelt nicht einfach schnell drauf los, sondern die überlegt zuerst. Wer weise ist, hat gelernt, langsam zu sein in den Entscheidungen, aber dafür dann die richtige Entscheidung zu treffen. Nicht vorschnell handeln. Vers 13. Die Furcht Jahwes ist das Böse hassen. Also man fürchtet sich, etwas zu tun, was den Herrn nicht gefällt. Das ist eine gesunde Furcht. Ein gesundes Zittern. Herr, ich möchte nicht von dir einen Tadel bekommen. Nein, ich möchte das so machen, wie es dir gefällt. Das ist wie das Kind, das die Eltern liebt und es möchte es so machen, wie die Eltern es wollen. Und wenn es dann nicht gelingt, dann heult so. Oder ich erinnere mich an unsere Tochter, die hat da einen Stoßteller, zu viel Teller da getragen und dann ist ihr das runtergefallen. Die hat losgeheult. Ja, die war etwa, weiß nicht, 10 Jahre alt. Und richtig geheult, weil der ganze Stoßteller runtergefallen ist. Einige waren kaputt, nicht alle. Aber sie wollte es ja gut machen. Und sie sind ganz gut gemeint und sie wollte es richtig machen. Und deshalb weinte sie darüber. Diese gesunde Haltung Gott gegenüber. Die Furcht Jahwes ist das Böse hassen. Wer Jahwe fürchtet, liebt das Gute und das Wahre, das Reine. Und daraus kommt dann der Hass gegen das Böse. Hass heißt übrigens nicht unbedingt emotionell oder wütend oder sowas, sondern Hass heißt abstehen davon. Ja. Das eine habe ich geliebt, da gehe ich hin. Das andere hasse ich, mit dem beschäftige ich mich nicht. Die Schweizer verwenden das auch so, das Wort. Also da kommt einer und sagt, ich hasse Aufgaben. Ja. Ich hasse Schulaufgaben, sagt das Kind. Damit meint er, ich will sie nicht machen. Ja. Die haben immer zu viel Aufgaben. Also das Hassen, oder ich hasse Äpfel, sagt einer. Ja. Was meint er? Er mag sie nicht. Er isst keine Äpfel. Ja. Wer Jahwe fürchtet, liebt das Gute. Also, Vers 13. Die Furcht Jahwes ist das Böse hassen, Hochmut und Stolz und den Weg des Bösen und den Mund der Verdrehungen, Mund der Verkehrtheit hasse ich. Also das heißt, ich will das nicht, dass es nicht vorkommt bei mir. Nicht Hochmut, nicht Stolz, kein Weg des Bösen und keine Falschheit im Munde. Falschheit heißt Heuchelei oder Sachen, die Wahrheit verdrehen, anders darstellen, als es ist. Er hasst es, das heißt, er will es nicht tun. Das nächste, die Gaben der Weisheit. Nein, wir sind noch bei Vers 14. Noch nicht so weit. Nur durch Weisheit kann man recht regieren. Vers 14 und 15. Mein sind Rat, sagt die Weisheit. Mein sind Rat und hilfreiche Klugheit. Ich bin die Verständigkeit. Mein ist die Stärke. Durch mich sind Könige Könige und erlassen Würdenträger gerechte Entscheidungen. Durch mich regieren Regenten. Also übrigens das Wort in Vers 15, durch mich sind Könige, Könige, das ist jetzt eine Nachahmung des Hebräischen. Im Hebräischen steht hier das Wort für König sein und König. Also durch mich sind Könige, Könige, heißt durch mich handeln Könige, so wie Könige handeln sollen. Das ist gemeint. Durch Weisheit lerne ich richtig zu handeln, wie ein König handelt. Durch Weisheit kann jeder Regent lernen, richtig zu regieren. Das fehlt unseren Regenten. Wir sollten beten für unsere Regierung, dass wir weise Menschen bekommen in die Regierung, die lernen zu regieren. Durch Weisheit lernt man zu regieren. Durch mich, sagt die Weisheit, durch mich regieren Regenten und Edle und alle gerechten Richter. Also die Weisheit ist es, die diese Menschen dann zum richtigen Entscheidung verhilft. Es ist Gott selbst, der in seiner Weisheit Regenten einsetzt, gute und schlechte. Und wenn wir schlechte Regenten haben, dann haben wir das verdient von Gott und es ist ein Gericht Gottes. Dann sollen wir beten. Ja, wir haben es schlimm getrieben, dass wir solche Regierung haben. Bitte hilf uns da wieder raus aus dieser Sackgasse. Dann sollen wir beten zu diesem Gott, der Regenten einsetzt und der Regenten absetzt. Gott mag zu gewissen Zeiten einen verwerflichen Mann Macht geben über ein Volk, wie zum Beispiel im Alten Testament. Der Nebukadnezar war zuerst wirklich töricht, verwerflich. Und Gott hat ihn gegeben, um dann eine Strafe, um das Volk zu strafen. Und auch das hat er den König auch noch gestraft. Und der König ließ sich bestrafen und ließ sich von Gott zurechtweisen. Und er ist dann weise geworden zum Schluss. Der König Nebukadnezar in Daniel Kapitel 4. Also wenn Regenten tüchtig sind und mit Weisheit und Fleiß arbeiten, was Gott ihnen aufgetragen hat als Regenten, indem sie dem Guten das Gute loben und das Böse bestrafen, dann sind sie hervorragende Regenten. Ja. Das sollen sie tun. Die Richter sollen gerecht richten. Das können sie nur durch Gottes Weisheit. Gottes Weisheit ist es, was einem Regenten zu einem guten Regenten macht und was einen Richter zu einem guten Richter macht. Verse 17 bis 21, die Gaben der Weisheit. Was gibt sie? Nun, das erste ist, sie gibt Liebe. Vers 17. Ich liebe, die mich lieben. Und sie lässt sich finden. Vers 17. Und die mich früher suchen, finden mich. Das Wort für früher suchen heißt im Hebräischen Morgenröte. Die mich in der Morgenröte suchen. Das heißt, da muss man schon früh aufstehen, bevor die Sonne aufgeht. Das ist im Winter leichter wie im Sommer. Die mich in der Morgenröte suchen, die finden mich. Wenn man etwas Wichtiges vorhat, steht man früh auf. Wenn man große Dinge vorhat, steht man früh auf. Meine Schwägerin hat mir gesagt, als sie geheiratet hat, hat sie gesagt, ich bin um 5 Uhr in der Früh aufgestanden. Ja, es war ein großer Tag. Ich habe mich vorbereitet. Ja, da steht man früh auf. Es ist ein wichtiger Tag. Da gibt es viel zu vorzubereiten. Man macht sich früh auf, wenn man wichtige Arbeit zu tun hat, mit Ernst etwas suchen will, was man schon längstens sucht. Und man sagt so, jetzt gehe ich aber richtig dran. Jetzt gehe ich an die Suche. Und dann macht man sich früh auf zum Suchen. Weisheit muss man suchen. Und möglichst früh muss man sie suchen. Möglichst jung im Leben soll man Weisheit suchen. Je jünger, desto besser. Weisheit wird einem gegeben, wenn man wirklich danach trachtet. Wem Weisheit mangelt, der erbitte sie von Gott, sagt Jakobus. Und Gott wird ohne Vorwürfe gerne geben. Wer Weisheit liebt, wird sie suchen. Und wer sie wirklich sucht, wird sie finden. Wenn wir etwas suchen, was Gott möchte, dass wir suchen, dann werden wir finden. Wer sucht, der findet. Wer das sucht, was Gott will, dass wir es suchen, der wird finden. Wenn Gott will, dass wir weise werden und wir suchen Weisheit, dann werden wir Weisheit finden. Vers 18 bis 21 ist dann die Gabe der Weisheit. Weisheit bringt es zu Reichtum und Ehre. Reichtum und Ehre sind bei mir, bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und Feingold und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Also, man wird reich. Nicht unbedingt materiell, obwohl es oft mit materiellem Reichtum auch zusammenhängt. Habe ich gestern erklärt, brauche ich heute nicht mehr. Meine Frucht ist besser als Gold und Feingold und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Ich wandle auf dem Pfad der Gerechtigkeit, also die Weisheit selber, geht einen gerechten Weg. Sie geht keinen krummen Weg, keine falschen Wege. Mitten auf den Steigen des Rechts, um denen, die mich lieben, bleibenden Besitz als Erbteil zu übereignen und ihre Vorratskammern fülle ich. Also die Weisheit macht es, dass mein Tiefkühler voll wird. Ja, wenn man gesammelt hat, ist der Tiefkühler voll. Ja. Oder der Speicher. Die Frucht der Weisheit ist Gerechtigkeit. Und sie ist kostbar. Das heißt hier, Vers 21, denen, die mich lieben, einen Besitz zu geben. Welchen Besitz? Der Jude im Alten Testament bekam ja ein Erbteil. Jeder Jude bekam ein Erbteil, ein Stück Land. Und das war sein Besitz. Und wenn sie böse gewandelt sind, wenn sie von Gott abgefallen sind oder wenn sie Götzendienst zugelassen haben, dann hat Gott die Feinde kommen lassen und haben ihnen alle Länder weggenommen. Ja, zum Schluss wurden die Israeliten in die Verbannung geführt und sie hatten gar kein Land mehr, keinen Tempel mehr und keine Stadt mehr. Aber wenn sie weise geworden sind, wenn sie sich belehren haben lassen, dann kamen sie zu ihrem Besitz. Im neuen Bund ist der Besitz ein himmlisches Land. 1. Petrus 1, Vers 3. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebenden Hoffnung. Vers 4. Zu einem unverderblichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Das Erbteil ist ein Stück Land. Aber es ist ein himmlisches Land. Also die Gläubigen bekommen ein unverderbliches, also ein Land, das man nicht mehr kaputt machen kann, ein unbeflecktes, ein Land, das sauber ist, rein, und ein unverwelkliches, das sehr schön ist, wo die Blumen weiterhin blühen, jetzt im Bilde gesprochen. Ein unverwelkliches, also schön bleibendes Erbteil, das in den Himmeln aufgehoben ist für euch. Paulus spricht vom himmlischen Jerusalem. Hier er spricht von dem himmlischen Erbteil, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden für das Heil, für die Rettung und so weiter. Also, er macht uns zu Erben. Ja, wie sieht das Erbe aus? Ein paar Verse aus dem Neuen Testament. Titus 3, Vers 6. Gott rettete uns durch Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, durch den er durch Jesus Christus, unseren Retter, er rettete uns durch Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er durch Jesus Christus, unserem Retter, reichlich auf uns ausgoss, damit wir durch die Gnade desselben gerechtfertigt erben würden, gemäß der Hoffnung des ewigen Lebens. Entsprechend der Hoffnung werden wir Erben des ewigen Lebens. Das heißt, wir erben das ewige Leben. Das ist das Erbteil, das wir bekommen. Oder Römer 8, Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Ja, Erben Gottes und Miterben Christi, unter der Voraussetzung, dass wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich rechne, dass die Leiden der jetzigen Zeit kein entsprechendes Gewicht haben im Verhältnis zu der kommenden Herrlichkeit, die uns enthüllt werden wird. Höheres kann ein Mensch nicht bekommen als dieses himmlische Erbe. Wenn wir mitleiden, heißt, wenn wir in unserem Zustand bleiben, dass wir nicht ausweichen, und Christenleben bringt oft Leiden mit sich. Das körperliche Leben überhaupt bringt Leiden mit sich. Aber wir werden belohnt. Es hört auf mit dem Leiden. Das ist das Erbteil, das die Weisheit vermittelt. Wer weise ist, wird also ein Erbteil bekommen. Das nächste, Vers 22 bis 31, ist dann über das Alter und die Herkunft der Weisheit. Das ist ein berühmter Text, deshalb wollen wir uns ihn schön genau anschauen. Jahwe besaß mich als Anfang seines Weges von vor seinen Werken von jeher. Jahwe besaß mich. Die Übersetzung erschuf mich oder so, wie Luther, glaube ich, das hat. Das ist falsch. Sehr falsch übersetzt. Das Wort heißt, ist nicht das Wort für schaffen, sondern es ist eher das Wort besitzen, sich aneignen. Wenn man sich was aneignet, dann besitzt man es. Wenn man sich was erwirbt, dann besitzt man es. Und dieses Wort kana, von dem Wort kommt das Wort kein. Kein heißt ja ein Gewinn. Der erste Mensch, der auf dieser Welt geboren wurde, hieß Gewinn, Besitz. Ja, Schuf ist falsch übersetzt. Es geht um Gewinn, Besitz. Also, Jahwe besaß mich. Stell dir vor, wenn Jahwe stehen würde, ja, Jahwe schuf die Weisheit. Das heißt, zuerst war Gott da, ohne Weisheit, und dann muss er sich Weisheit erschaffen. Welcher Gedanke? Das passt nicht. Man kann sich nicht die Weisheit erschaffen. Entweder ist man Gott, dann ist man weise von Anfang an. Also, Gott hat die Weisheit von jeher besessen. Es gab nie einen unweisen Gott. Nie. Weisheit und Gott, das gehört immer zusammen. Das ist ein Paar, untrennbares Paar. Also, Weisheit ist der, weil Gott, Jahwe besaß mich als Anfang seines Weges. Also, Weisheit ist der Anfang des Weges Gottes. Bevor er irgendwas getan hat, geschaffen hat, war er schon weise. Er war schon immer weise. Das ist natürlich Poesie, klar, sehr, sehr schön poetisch dargestellt, aber wir wissen, was es heißt. Das heißt, die Weisheit, die hat gar keinen Anfang in dem Sinn, sondern die war immer schon bei Gott. Am Anfang seines Weges hat er mich schon besessen. Die Herkunft der Weisheit, die war immer schon da. Dort, wo Gott war, war Weisheit. In diesem Sinne zu verstehen. Von Ewigkeit her, oder besser von Urzeit her, heißt das hebräische Wort, von Urzeit her war ich eingesetzt. Von Urzeit. Urzeit ist die unüberblickbare Vergangenheit. Das heißt, du gehst zurück und zurück in die Vergangenheit, noch weiter und noch weiter, noch weiter in die Vergangenheit, sagt er, da war ich schon eingesetzt. Wir sagen einfach ewig. Ewig in der Vergangenheit. War ich eingesetzt. Alles, was Gott getan hat, alles, was er geschaffen hat, alle seine Pläne, die er gemacht hat, hat er sich in seiner Weisheit erdacht, festgelegt und schließlich ausgeführt. Also, von Ewigkeit oder von Urzeit her war ich eingesetzt, von Anbeginn, seit den Vorzeiten oder Urzeiten der Erde. Gottes Weisheit war ist seit je hier. Ich war da, im Sinne von ich war geboren. Das Wort hier, ich war geboren, ist hier ein bildhaftes Wort, bildhafter Ausdruck. Jetzt wird die Weisheit dargestellt wie ein kleines Kind, das bei Gott schon immer da war, mit dem er schon gespielt hat, und das Kind spielt mit Gott. So war die Weisheit wie ein Spielball Gottes. Ich war geboren, als keine Urfluten waren, keine Quellorte reich an Wasser, ehe Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren. Als er noch nicht gemacht hatte das Land und die Fluren, die Gesamtheit der Staubteile des Festlands, als er die Himmel befestigte, da war ich da. Zur Übersetzung hier noch, das Wort gebären wird ja verwendet, in verschiedener Art bildhaft hier verwendet. Im Psalm 92 heißt zum Beispiel, ehe die Berge geboren wurden. Die Berge kann man auch gebären. So kann die Weisheit, so kann er von der Weisheit sprechen. Da war ich, die war schon geboren, die Weisheit. Und die Berge, die wurden später geboren. Ja. Zum Wort Festland in Vers 26, da übersetzen manche mit Erdkreis. Das ist eine sehr unglückliche Übersetzung, also wirklich. Denn das Wort im Hebräischen heißt überhaupt nicht Erdkreis. Weder Erde noch Kreis steckt da drin. Weder das eine noch das andere. Das ist hier das Festland, das feste Land, dort wo man wohnt. Die bewohnte Welt. Also ich bin manchmal erschüttert, wie die Leute die Bibel übersetzt haben. Wirklich erschüttert. Ich weiß nicht, wieso die auf den Erdkreis kamen. Tebel heißt es auf Hebräisch. Könnt nachschauen im Lexikon. Ist nicht ein Erdkreis. Tebel ist das bewohnte Land, das feste Land. Als er die Himmel befestigte, war ich da. Ja, die Himmel muss man auch befestigen. Alles ist befestigt worden, wie eine Kuppel. Ja, wird der Himmel befestigt. Also den Kreis, Poesie natürlich, klar. Als er den Kreis zog über die Fläche der Erde. Jetzt kommt Kreis. Als er den Kreis zog über der Fläche der Tiefe. Gott hat einen Kreis gezogen. Über der Fläche der Tiefe. Wieso Kreis? Kreis ist hier einfach das Wort für Umkreis. Immer wohin du, wo du bist auf der ganzen Welt, egal wo du bist, wenn du dich herumschaust, ist immer ein Kreis. Du drehst dich ja auch im Kreis, oder? Du schaust so, das war ein Kreis. Und du schaust, du gehst hoch hinauf mit dem Flugzeug und schaust, da unten ist auch ein Kreis. Es ist immer ein Kreis, egal wo du bist. Das ist keine Beweis für die Kugelgestalt der Erde, das ist nicht das Thema. Sondern er will nur sagen, so wie sich das gestaltet, so wie sich das ansieht, wenn wir die Fläche, eine große, große Fläche anschauen, dann ist es immer ein Kreis. Das heißt nicht, dass die Erde flach ist, wie manche meinen, sondern damit ist nur gemeint, dass die Erde, wenn man sie so wie sie sich darstellt, ja, ist sie ein Kreis, ein Rundherum. Der Himmel auch. Dort, wo sich der blaue Himmel oder der weiße Himmel und die Erde, wo sie sich schneiden, ist auch ein Kreis, oder? Nur in der Schweiz nicht, in der Schweiz ist es zackig. Aber sonst ist Kreis. Ja. Eine Linie. Wenn wir jetzt die Berge uns wegdenken. Als er den Kreis zog über der Fläche der Tiefe, als er den Luftraum droben befestigte, seht ihr, auch die Luft muss man befestigen. Das ist eine poetische Sprache. Als er Festigkeit gab den Quellen der Urflut, als er dem Meer seine Schranke setzte, also da war das Meer und Gott hat gesagt, so, dann machen wir einen Schranken und da darf das Meer nicht drüber. Ja, er hat dem Meer eine Schranke gesetzt. Poetische Sprache. Dass das Wasser seinen Befehl nicht übertrat, als er fertigte die Grundfesten der Erde, also den festen Boden der Erde, und die Erde ist fest, da war ich Werkmeister, oder besser sogar noch, da war ich Zögling, Pflegling, Vertrauter, Liebling. Das Wort heißt Amman, das Wort kommt von dem Wort Amman, wovon unser Wort Amen kommt, und Amen heißt fest, so sei es. So ist es, zuverlässig. Da war ich einer, der zuverlässig, ein Vertrauter. Die Weisheit war etwas Zuverlässiges bei Gott. Die Weisheit war etwas Vertrautes bei Gott. Die Weisheit war etwas, mit dem er sich beständig beschäftigte, wie mit einem Pflegekind oder mit einem Zögling. Also das Wort, das hier verwendet wird, will einfach zeigen, das war wie etwas, mit dem man spielen kann. Ja. Wie ein Freund war ich bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne. Gott hat sich gefreut an der Weisheit. Gott hatte Freude an seiner eigenen Weisheit. Hatte er Freude. Freute ich mich vor seinem Angesicht. Jetzt freut sich da war ich bei ihm. Ich war Tag für Tag seine Wonne. Und ich freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Also Gott freute sich an seiner Weisheit und die Weisheit Gottes freute sich an ihm. Das ist poetische Sprache, oder? Wenn die Weisheit personifiziert wird, dann kann er sagen, die Weisheit hat sich gefreut an Gott. Die war immer schon da und sie spielte mit Gott und Gott spielte mit ihr. Da freute ich mich und spielte, das Wort kann ja auch scherzen und spielen heißen, spielte vor seinem Angesicht alle Zeit. Also das Wort für freuen heißt Isaac. Isaac ist ja das Wort lachen oder und freuen. Und dieses Wort kann auch spielen heißen, also scherzen, spielen, lustig sein miteinander. Also Gott war mit seiner Weisheit fröhlich, heißt das. Und die Weisheit war auch fröhlich. Mich freuend auf dem Festland seiner Erde, also auf dem festen Teil seiner Erde. Ich hatte meine Wonne bei den Söhnen Adams, also die Weisheit, freute sich jetzt auch bei den Menschen zu sein, sein zu dürfen. Ich hatte meine Wonne bei den Söhnen Adams oder unter den Menschenkindern. Die Freude, die Weisheit freut sich, den Menschen Weisheit kundzutun. Die Weisheit als Person, personifiziert, freut sich gerne, den Menschen Weisheit zu vermitteln. Es ist nicht so, dass die Weisheit sagt, nee, ich bleib für mich alleine. Die Weisheit möchte sich mitteilen, damit die Menschen weise werden. Die Weisheit freut sich, wenn man sie anwendet. Das heißt, Gott selber freut sich, wenn die Menschen die Weisheit anwenden. Wenn die Menschen weise werden, freut sich Gott. Das ist, was hier gesagt wird über das Alter und die Herkunft der Weisheit. Vers 32 kommt das Plädoyer oder die zusammenfassende Rede. Und jetzt, Söhne, hört auf mich. Auf die Weisheit. Spricht immer noch die Weisheit. Hört auf mich. Ja, wie hört man denn auf die Weisheit? Indem man die Worte der Weisheit hört, die der Vater dem Sohn mitteilt. Haltet meine Wege. Vers 32. Jetzt, Söhne, hört auf mich. Selig, die meine Wege halten oder bewahren. Selig, die meine Wege bewahren. Vers 33. Hört auf Zucht. Auf Zurechtweisung heißt es. Auf unterweisende Zucht. Und werdet weise und lasst sie niemals fahren. Also, bleibt dabei. Selig, wer auf mich hört. Zu Vers 34. Selig der Mensch, der auf mich hört, um Tag für Tag an meinen Türen zu wachen, zu hüten die Pfosten meiner Eingangstore. Stellt euch das bildlich vor. Da ist die Weisheit, da wohnt die Weisheit und die hat eine Tür und du stehst immer an der Tür der Weisheit. Du wachst dort, ja, an der Weisheit. Du hast immer mit ihr so etwas zu tun. Du passt auf, dass nichts Böses reinkommt. Das heißt, bleibe weise. Und wache selber darin, dass du weise bleibst und dass du zunimmst an Weisheit. Vers 35 noch die Begründung, denn wer mich findet, hat Leben gefunden. Wirkliches Leben. Die Weisheit fördert das Leben. Torheit fördert Sterben. Torheit fördert Untergang. Weisheit fördert Leben. Das irdische Leben und dann das ewige. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt von Yahweh. Wohlgefallen erlangt man bei dem Herrn, wenn man sich belehren lässt von seiner Weisheit und dann selber weise wird. Also willst du Gott gefallen, dann lass dich von ihm belehren. Doch, wer mich verfehlt, Vers 36, wer mich verfehlt, also wer an mir sündigt, wer mich nicht will, der tut seiner Seele Schaden an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das ist das Gegenteil. Die einen bekommen Leben, die anderen Tod. Torheit führt ins Verderben und lässt sich nicht zurechtweisen. Wer Weisheit nicht liebt, der hasst die Weisheit und der liebt den Tod. Ja, also wir sollen das lieben, was Gott sagt, was wir lieben sollen, und wir sollen das hassen, was Gott sagt, was wir hassen sollen. Das ist der gute Weg. Und zum Schluss kommt jetzt noch die Einladung der Weisheit in Kapitel 9. Das haben wir hier, die Einladung der Frau Weisheit und der Frau Dummheit. Das zuerst spricht er vom Haus. Wenn man zur Weisheit eingeladen wird, dann ist das ja ein Haus, wo man hineinkommt. Und dieses Haus wird jetzt beschrieben. Das Haus der Weisheit. Die Weisheit hat sich ihr Haus gebaut. Und dieses Haus besitzt vier Dinge. Hier steht, sie hat sich sieben Säulen ausgehauen. Sieben Säulen. Und erwähnen tut er die Säulen, die sieben Säulen. Dann erwähnt er das Schlachtvieh, Vers 2. Dann erwähnt er den Wein, Vers 2. Und den Tisch, Vers 2. Also vier Dinge werden erwähnt. Die Säulen des Hauses, auf dem es steht. Das Schlachtvieh, das heißt das Essen, das jetzt schon bereit liegt, das gute Essen dort. Der Wein, das Trinken, der Wein ist der Wein der Freude. Und der Tisch ist vollgedeckt, voller Köstlichkeit. Also die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen ausgehauen, ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, ja auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mädchen ausgesandt, das sind die Mägde, oder? Sie hat ihre Mädchen ausgesandt, sie ruft auf den Höhenrücken der Stadt, jetzt kommt also die Einladung. Und was rufen diese Mädchen, die sie einladen zum Essen bei der Frau Weisheit? Wer ist einfältig? Er wende sich beiseite, hierher. Also die Einfältigen, die Unerfahrenen, die Ahnungslosen, die nicht wissen. Die nicht wissen, wie unwissend sie sind. Sie sind einfach arglos, ahnungslos vor allem. Die sollen kommen. Wem es an Herzsinn mangelt, im Wörtlichen, wem es an Herz mangelt, das heißt, wem es an Denken im Herzen mangelt, zu dem sagt sie, kommt, esst von meinem Brot, trinkt vom Wein, den ich gemischt habe, lasset ab, Einfältige, und lebt. Lasset ab, ihr Einfältigen, und lebt. Also, lasst die anderen Sachen liegen, komm und beschäftige dich mit mir, mit meinem Brot und mit meinem Wein. Komm zu mir und dann wirst du weise werden. Und du wirst leben. Und schreitet gerade einher auf dem Weg der Verständigkeit. Also, kommt auf dem Klugen, auf den Weg der Verständigkeit. Das ist die Einladung. Und jetzt in Vers 7 bis Vers 12 kommen Gegensätze in der Wegrichtung der geladenen Spötter, nämlich die Spötter einerseits und die Weisen andererseits. Also, Spötter lassen sich nicht sagen. Vers 7. Wer den Spötter zurechtweist, erntet Beschimpfung. In Sprüche 15, Vers 12 heißt es, der Spötter liebt es nicht, wenn man ihn zurechtweist. Sprüche 15, Vers 12. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, Narren verachten Weisheit und Zucht. Also, wer den Spötter zurechtweist, erntet Beschimpfung. Und wer einen Ehrfurchtslosen rügt, trägt Schande davon. Ja, da wird man nur verjagt. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen und er wird dich lieben. Also, wer über die Weisheit spottet, der ist absolut töricht. Aber rede zu den Weisen. Die Weisen lieben Zurechtweisung. Die Weisen lassen sich sagen. Das ist ja gerade das Merkmal der Weisheit, dass sie sich sagen lässt. Jakobus 3, Vers 17 steht das auch. Luther hat es schön übersetzt. Die Weisheit von oben ist fügbar, lenkbar. Luther sagt, lässt sich sagen. Die Weisheit von oben lässt sich sagen. Sie ist nachgiebig. Vers 9. Gib dem Weisen, und er wird noch weiser. Gib ihm Unterweisung, er wird dazulernen. Wer hat, dem wird gegeben werden, sagt Jesus. Wer hat, wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Matthäus 13, Vers 12. Wer schon ein bisschen Weisheit hat, dem wird weitere Weisheit gegeben werden und er wird die Fülle haben. Das Prinzip hat Jesus angewandt. Sprüche 1, Vers 5. Der Weise höre und mehre Verstand, der Einsichtige erwerbe Weitsicht, um zu verstehen. Das haben wir schon gelesen. Sprüche 1, Vers 5 und 6. Zurück. Zu 9, Vers 9. Gib dem Weisen und er wird noch weiser. Lehre den Gerechten und er nimmt zu an Gelehrtheit. Vers 10. Die Furcht Jahwes ist der Anfang der Weisheit. Die Erkenntnis des Heiligen, nämlich Gottes, ist Verständigkeit. Also Gott wirklich kennenzulernen, das ist Einsicht oder Verständigkeit. Das ist jetzt Weisheit. Gott kennenzulernen. Wenn sich jemand von uns dran macht, ich möchte Gott besser kennenlernen, sagt Gott, bravo, das ist weise. Das ist weise. Mach das. Wie machen wir das? Wir gehen zum Wort Gottes. Wir lesen das Alte Testament. Gestern habe ich mit irgendjemand geredet über das Alte Testament. Da gibt es so viel zu lernen. Das Alte Testament, ich lerne von Gott. Ich lese es mit anderen Augen. Ich lese es nicht als ein mosaischer Gesetzesmensch. Ich lese es als ein Geretteter in Christus. Aber ich sehe die Prinzipien, die da drin sind. Die bleiben gleich. Ich lerne von Gott. Benedikt Peters hat geschrieben, einen schönen Satz: Wer die Furcht des Herrn nicht erwählt, der muss verderben. Wer anfängt, Gott zu fürchten, beginnt weise zu werden. Wer weise ist, versteht, dass wir ganz abhängig sind von Gott, dass er alle Macht hat und wir machtlos, dass er alle Weisheit hat und wir sind töricht, dass er allein Leben hat und wir sind tot. Ohne ihn vermögen wir nichts und sind wir nichts. Wir sind in seiner Hand und er kann mit uns tun, was ihm gefällt. Er schuldet uns nichts, aber wir schulden ihm Dank, Liebe, Gehorsam. Wir sind auf seine Gnade angewiesen und er bleibt nichts schuldig. Wir lernen, die Gnade Gottes erschien in dem Gesalbten Jesus Christus. Nachdem wir gelernt haben, dass Gott uns in Christus gnädig ist, lieben wir ihn. Und weil wir ihn lieben, fürchten wir ihn. Und weil wir ihn fürchten, fliehen wir zu ihm. Und nur in seiner Nähe wissen wir uns gesichert. Gesichert vor unserer eigenen Torheit, vor jedem bösen Drang, um gegen ihn zu sündigen. Wir sind dann gesichert. Schöner Satz von Benedikt Peters hier geschrieben. In seinem Buch, der hat ein Buch geschrieben über die Sprüche. Ich habe nicht alles gelesen, aber vieles, und das hat mich sehr viel, ich habe sehr viel gelernt. Vers 11, Kapitel 9, Vers 11, denn durch mich werden deine Tage zahlreich, also wenn du Weisheit bekommst, wirst du lange leben, werden sich mehren die Jahre des Lebens. Das Thema hatten wir schon gestern, brauche ich nicht mehr dazu sagen, es gibt natürlich Ausnahmen. Manche sterben früh, weil Gott sie einfach zu sich heimholt, wie den Henoch. Also ich meine früh, 300 Jahre alt ist auch nicht früh, aber im Vergleich zu den anderen früh. Der Jonathan, der starb früh, oder? Aber war ein gerechter Mensch, war ein guter Mensch. Starb früh, starb jung. Aber es sind nur wenige, die so jung gestorben sind. Die meisten sind alt gestorben. Abraham ist alt gestorben. Zurück. Bist du weise? Vers 12. Bist du weise? So bist du weise für dich. Das heißt, wenn du weise wirst und weise bist, es ist zu deinem eigenen Vorteil. Sei ein bisschen egoistisch und werde weise. Es ist für dich gut. Bist du weise? Bist du weise für dich? Bist du spöttisch? Wirst du es allein tragen. Das bist du auch für dich. Das musst du dann tragen, ja. Die Konsequenzen musst du tragen. Jeder ist selbst verantwortlich für den Ausgang seines Lebens. Jeder ist verantwortlich. Man kann nicht sagen, ja, Gott hat ja angefangen bei mir, jetzt ist er verantwortlich, wie ich aufhöre. Nein, ich muss an ihm bleiben. Dann ist er verantwortlich, wie ich ende. Aber ich muss an ihm bleiben. Wenn ich am Kreuz angefangen habe, dann muss ich beim Kreuz auch bleiben. Ja, wer zum Kreuz gekommen ist, muss auch unter dem Kreuz bleiben. Wer zu Christus gekommen ist, der muss auch bei Christus bleiben. Das ist nicht schwer, bei Christus zu bleiben. Aber man muss es trotzdem tun, man darf nicht weglaufen. Niemand kann Gott oder den Umständen die Schuld geben, wenn er die Torheit der Weisheit vorgezogen hat, wenn er das Törichte gewählt hat und nicht das Weise. Du wirst die Strafe für deine Torheit essen, sagt Sprüche an mehreren Stellen, Sprüche 14, 14 und so weiter. Sprüche 8, Vers 36, Sprüche 12, Vers 14. Dann, wir gehen weiter. Kapitel 9, Vers 13, das ist jetzt hier die letzte Überschrift. Jetzt kommt das Haus der Torheit als Kontrast zum Haus der Weisheit. Ihre Gäste landen im Scheol. Also, Frau Torheit, die Lärmende oder die Leichtfertigte, Leichtfertige, kann man so oder so übersetzen. Frau Torheit, die Lärmende oder die Leichtfertige, ist Unverstand und weiß gar nichts. Also die Frau Dummheit ist gleich Unverstand. Die Frau Dummheit ist Unverstand. Und sie weiß gar nichts. Sie glaubt es nicht, dass sie nichts weiß. Ja, sie glaubt, ich weiß vieles. Ich weiß alles, ja. Aber das ist ja ihre Torheit. Frau Torheit weiß gar nichts. Sie sitzt am Eingang ihres Hauses, auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt, zu rufen, die des Weges vorübergehen, die gerade machen ihre Pfade. Was ruft sie denn? Vers 16. Wer ist einfältig, der kehre sich hierher. Wem es an Herzen mangelt, zu dem sagt sie, gestohlenes Wasser ist süß, heimliches Brot ist köstlich. Ja, wie lange? Wie die Sprüche sagt, du isst das Brot und dann wird's dir zu Kieselsteinen im Mund. Steht irgendwo in den Sprüchen, ich weiß nicht mehr wo. Also der gestohlenes Brot wird gegessen und wird zu Kieselsteinen im Mund. Ja, also wie lange schmeckt es süß? Nicht lange. Nur für kurze Zeit. Und dann Vers 18. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind. In diesem Haus der Dummheit, der Torheit. Dort sind die Schatten. Schatten ist hier das Wort für die Grüfte, die dort, wo es ins Totenreich geht. Ja. Dass dort die Schatten sind. In den Tiefen des Scheols, des Todes, des Totenreiches. Gehen die hin, die von ihr eingeladen sind. Die landen ganz woanders. Und jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Wir können doch noch Kapitel 10 ein bisschen so starten. Also, Kapitel 10. Jetzt müssen wir schauen. Kapitel 10 beginnen jetzt die ganzen Detailsprüche. Da haben wir ja jetzt die Sprüche Salomos bis Kapitel 22 und dann haben wir ein paar Anhänge und dann haben wir nochmal eine Spruchsammlung von Salomos und dann wieder zwei Anhänge. Aber wir schauen uns jetzt gerade Kapitel 10 ein paar Sachen an. Es ist interessant, wie das beginnt. Wenn wir jetzt da bei Kapitel 10 den ersten Vers lesen, dann kommen wir wieder dorthin, wo wir in Kapitel 1, Vers 8 waren. Kapitel 1, Vers 8 war ja das, dass der Vater sich an den Sohn wendet und der Vater spricht zu dem Sohn, höre mein Sohn auf die Weisung des Vaters, auf das Wort des Vaters, auf die Unterweisung der Mutter. Und hier beginnt der erste Detailspruch damit, ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Es beginnt wieder mit dem Thema Vater und Sohn. Und das Thema in Kapitel 10 und 11 ist, was bringt das weise Leben des Gerechten im Gegensatz zum törichten Leben des Ehrfurchtslosen? Was bringt denn das? Und dann kommen eine ganze Reihe von Sprüchen, die immer wieder dieses Thema haben, was bringt's? Und das Erste, was es bringt Freude am weisen Sohn. Der Vater freut sich an dem Sohn, der weise wird. Im Gegensatz bringt der törichte Sohn nur Kummer. In Vers 2 bis 7 heißt es dann, geht es um Nutzen. Vers 2, keinen Nutzen bringen Schätze der Ehrfurchtslosigkeit, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod. Also, der größte Nutzen ist der, dass man vor dem Tod gerettet wird, vor dem ewigen Tod, zuerst natürlich im Alten Testament vor dem physischen Tod, vor dem frühzeitigen Sterben und auch neutestamentlich betrachtet, er rettet vor dem ewigen Tod. Es ist weise. Keinen Nutzen bringen finanzielle Vorteile. Aber Weisheit und Gerechtigkeit oder ein gerechtes Leben in Weisheit geführt, das rettet vom Tod. Dann lieber finanzielle Verluste auf sich nehmen, aber den gerechten Weg gehen. Vers 3. Jahwe lässt nicht hungern die Seele des Gerechten. Das heißt, der Herr sättigt den, der gerecht lebt. Gerecht heißt, der dem Herrn entsprechend lebt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und solches alles wird euch zufallen. Matthäus 6, Vers 33. Hat Jesus auch, das Prinzip hat Jesus angewandt. Er sagt, schaut, wenn ihr zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, dann wird Gott sorgen für diese anderen Bedürfnisse, die ihr habt. Er wird schauen. Jahwe lässt nicht hungern die Seele des Gerechten. Aber das Begehren der Ehrfurchtslosen stößt er weg. Die Wünsche, die die Ehrfurchtslosen haben, die verstößt Gott. Warum? Weil sie ja nicht, sie leben ja nicht für Gott. Sie mit ihren Wünschen, die sie dann, wenn Gott sie erfüllen würde, sie würden dann ohne Gott weiterleben und würden sich noch bestätigt fühlen. Das ist, ich sagte, es geht hier um Lebensprinzipien, um Sachen, die fürs Leben, Prinzipien, die fürs ganze Leben gelten. Wer mit träger Faust schafft, das heißt, wer nicht arbeitet, der wird arm. Und der irdische Nutzen von einem gerechten Leben und von einem weisen Leben ist, dass man reich wird. Er sagt hier, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Gott gab uns Hände zum Arbeiten und der Gerechte, der weise ist, nähert sich von seiner Hände Arbeit. Wer händeweise schafft, der wird reich. Der händeweise schafft, das heißt kleinweise. Ja, nicht da so von einem Tag auf den anderen das große Geld. Die verbringen das Geld dann auch falsch. Aber wer händeweise, wer kleinweise schafft und arbeitet, der wird reich, der sammelt Reichtum an und dann hat er genug zu geben. Man kann das einsetzen. Man kann das zum Segen sein lassen für andere. Und dann geht's weiter. Wer im Sommer sammelt, ist ein verständiger Sohn. Und wer zur Erntezeit schläft, ist ein schändlicher Sohn. Das hatten wir schon. So eine ähnliche Sache hatten wir in Kapitel 6 in Sprüche. Also der Weise, der sammelt dann, wenn die Erntezeit ist. Der schläft nicht in der Erntezeit. Der Törichte verschläft genau die Zeit, wo er jetzt die Ernte einbringen sollte. Und dann hat er nichts im Winter. Dann steht er da und muss betteln gehen. Vers 6 und 7. Was gibt's noch für Frucht von einem weisen, gerechten Leben? Segnungen kommen auf das Haupt des Gerechten, aber den Mund der Ehrfurchtslosen bedeckt das Unrecht. Also der Segen fällt wie Tau auf sein Haupt. Wie der Tau von oben fällt der Segen Gottes. Segen ist Gelingen, Gott gibt Gelingen zur Arbeit, Gott gibt Gelingen in den Beziehungen. Gott segnet das praktische Leben. Manche Christen haben mir gesagt, ein Christ im Neuen Testament braucht nicht mehr um Segen zu beten, der hat in Christus alle Segnungen. Der hat es nicht verstanden. Ich habe in Christus alle Segnungen, aber geistliche Segnungen. Aber dass mir meine Arbeit gelingt heute, wie ich tue, da brauche ich doch den Segen des Herrn. Ganz praktisch gesehen, oder? Dass ich, wenn ich heimfahre mit dem Auto, dass ich da nicht irgendwo in den Graben fahre, brauche ich doch den Segen des Herrn. Da kann ich nicht sagen, ja, Hauptsache ich habe mal alle Segnungen in Christus. Ja, die Segnungen in Christus helfen mir nichts, wenn ich in den Graben fahre. Ich meine, helfen mir fast nichts. Vielleicht hält er mich noch alle am Leben. Ja. Aber ich sage, versteht ihr, wir beten sehr wohl für Segen im Sinne von, der Herr segne dein Tun, der Herr segne deine Arbeit, der Herr segne dein Fahren, deine Gesundheit. Da brauchen wir schon Segen. Wir beten fürs Essen. Da brauchen wir Segen, dass der Herr das uns zum Guten werden lässt. Das ist doch ganz logisch. Man muss ich nicht sagen, die Gläubigen, die brauchen nicht mehr um Segen beten. Verkehrt gedacht. Wir sind in Christus gesegnet. Das stimmt. Wir haben geistliche Güter. Das stimmt. Aber wir haben noch ein praktisches Leben zu leben. Wir haben praktische Dinge im Leben zu führen. Zu arbeiten und so weiter. Vers 7. Des gerechten Andenken dient zum Segen, des gerechten Andenken dient zum Segnen, aber der Name der Ehrfurchtslosen verfault. Das ist gut ausgedrückt. Der Name verfault heißt der Ruf verfault. Der Ruf erlischt. Kein guter Ruf bleibt zurück. Aber der Gerechte, da denkt man noch nach seinem Tod an ihn. Und die Leute freuen sich noch lange nach seinem Tod an dem, was dieser Gerechte gewirkt hat für Gott. Ja, ich weiß, ich muss Schluss machen. Nur noch zwei, drei Sätze. Vers 8. Ein weises Herz und einen weisen Mund. Wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an. Der Lippennarr kommt zu Fall. Das ist interessant. Ich spreche sie ganz kurz. Der Lippennarr. So steht es im Hebräischen. Der Lippennarr. Bei uns steht, der närrische Lippen hat. Ja, So kompliziert brauchen wir sie gar nicht ausdrücken. Der Hebräer, wir verstehen, was ein Lippennarr ist. Der ist ein Narr auf den Lippen. Der Lippennarr kommt zu Fall. Der Weise nimmt Gebote an. Wer in Lauterkeit wandelt, wandelt sicher. Die Sicherheit ist das Nächste. Das weise Herz, die Sicherheit, lauter Nutzen. Und so geht's weiter, Vers für Vers. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Sprüche lest, versucht mal zu sehen, welche Sprüche gehören zusammen. Was ist die Aussage? Die sind nicht einfach hingewürfelt. Die sind mit Weisheit geordnet, die Sprüche. Und da gibt's ein Thema. So im ganzen Kapitel oder halbes Kapitel gibt's ein gewisses Thema. Aber das braucht Zeit. Aber das ist gut, weil dann nimmt man sich Zeit und denkt drüber nach und denkt nochmal drüber nach und nochmal. Und man liest es zum 100. Mal. Und mit der Zeit wird's richtig interessant in den Sprüchen. Und man merkt sich ganz gewiss, manche Sprüche merkt man sich gut, die schreibt man sich auf, die nimmt man sich mit, dann hat man sie parat zum Anwenden. Sprüche sind fürs Leben gedacht, die man sich mitnimmt. Dann kann man einmal in irgendeines Gespräch kann man so einen Satz sagen aus den Sprüchen und der sitzt. Der sitzt einfach. Ja. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht, oder? Sagt man. Das sitzt auch, oder? Das sind so Sprüche, die wir haben im Leben. Wer anderen eine Grube gräbt, ja, das sitzt drinnen. Ja. Das ist eine Weisheit. Das kommt übrigens aus dem Buch der Sprüche. Ja. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ich muss schließen. Möge der Herr uns richtig Freude geben, die Sprüche zu entdecken. Ich selber möchte wieder mehr drin arbeiten. Ich möchte mehr mir die Sprüche zu eigen machen. Es ist so schade, dass man alt werden muss, bis man endlich so weise ist und sagt, ja, man hätte sich mit der Weisheit viel mehr befassen sollen. Ja. Nun, wer jünger ist als ich, der kann sagen, okay, dann diese Dummheit mache ich nicht. Ich fange jetzt an mit den Sprüchen. Gut, Gott sei mit euch. Und beten wir noch zum Abschluss. Stehen wir dazu auf.